Homo Faller. Wir betreten die Klasse. Ich schreie laut "So!" und lasse wie immer erstmal meine Tasche aufs Pult knallen, gefolgt von meinem riesigen Schlüsselbund. Die Tür geht auf. Eine Schülerin schlendert lässig ins Zimmer. Dass sie 2 Minuten zu spät kommt, scheint für sie kein Grund für eine Entschuldigung zu sein. Da muss ich wohl aktiv werden. "Verzeihung?" Sie blickt mich erstaunt an. Ich tippe mit dem Zeigefinger auf meine Uhr und mache eine fragende Geste. "Ach so, ich hab verschlafen?" Sie setzt sich hin in der Gewissheit, dass der Fall damit erledigt ist. "So, so," erwidere ich. "Dann komm doch du nach der Stunde direkt mal zu mir."
"Boah, das ist ja voll unfair," ereifert sie sich.
Mein Blick bleibt am Dekolleté einer Schülerin in der 2. Reihe hängen. Es ist eine Frechheit. Wer will das denn sehen? Ich wollte gerade noch etwas Maßgebliches zu der Zu-Spät-Kommerin sagen, aber ich habe vergessen, was es war. Ich wünsche mich in eine andere Zeit oder in ein anderes Land. Eines mit Schuluniform oder einem Mindestmaß an textiler Contenance. Ich reiße mich zusammen und entdecke Lukas Meier, der mit dümmlichem Gesichtsausdruck ins Leere starrt.
"Lukas, du Flitzpiepe, kannst du mir sagen, wieso der Roman Homo Faber heißt?"
Lukas Meier könnte im richtigen Leben vielleicht ein gar nicht so unsympathischer Kerl sein, aber als Lehrer würde man gern auf ihn verzichten.
"Also Homo heißt ja, Mensch," beginnt er seine profunden Ausführungen, aber er wird von Pascal Faller unterbrochen, der mit übertrieben tuckiger Stimme "Homo" durch den Raum ruft.
Pascal Fallers Familie ist eine bildungsferne Schicht für sich. Ich habe schon seine beiden älteren Brüder unterrichtet. Das waren genau die gleichen Dummbatze. Seit der 5. Klasse bildet Faller auf jeder Versetzungskonferenz einen eigenen Tagesordnungspunkt. Ich starre ihn an.
"Was genau willst du damit sagen?"
"Nichts", sagt er.
"Du unterbrichst deinen Klassenkameraden und zerrst an meinen Nerven, um nichts zu sagen. Ist es das, was du mir hier erzählst?"
"Ja", sagt er und grinst.
Ich will gerade zu einer Tirade anheben, da fällt mir auf, dass die Referendarin immer noch mitten im Zimmer steht, weil sie keinen Stuhl hat.
"So, Bursche, jetzt bist du fällig", denke ich. "Faller, komm doch mal her", sage ich.
Pascal Faller ampelt nach vorne und zieht eine kleine Show für seine Kumpane ab, indem er läuft wie die Karikatur eines Gangsterrappers. Ich frage mich, was sein Friseur wohl beruflich macht. Die Tür geht auf. 2 Schülerinnen betreten kichernd den Raum. Sie sehen keine Veranlassung, mich zu beachten. Ich blicke ihnen nach und warte darauf, dass sie merken, dass zu wenig Stühle im Raum sind. Sie schauen sich ratlos um.
"Die Damen, was mag wohl die Ursache für dieses dreiste Zu-Spät-Kommen sein?"
"Wir hatten Führerscheintheorie", sagt die eine und geht mit der Stimme so zickig hoch am Ende des Satzes.
"Prüfung?
Unterricht?
Morgens um 9?
Ja, hallo, können wir doch nichts für?" Einzelne Schüler grinsen in sich hinein. Im Augenwinkel irritiert mich etwas Unangenehmes. Es ist Faller, der immer noch neben mir steht.
"Faller, meinst du, ich käme damit durch, wenn ich deine Eltern aufs Schmerzensgeld verklagte dafür, dass ich dich unterrichten muss?"
"Was?" fragt er.
"Vergiss es. Frau, nehmen Sie sich Fallers Stuhl."
"Selig", sagt die Referendarin leise.
"Und wir?"
fragen die beiden Führerscheinexpertinnen.
"Mir doch egal", antworte ich wahrheitsgemäß.
Ich wende mich wieder Faller zu.
"So, du Vogel, willkommen im 21. Jahrhundert. Du schreibst bis morgen folgenden Satz 20 Mal von Hand. Ich mache mich nie mehr über Homosexualität lustig und ich werde nie mehr sprechen, wenn ich nichts zu sagen habe. Kannst du dir das merken?"
Er meint, ich scherze.
"Und wo soll ich mich jetzt hinsetzen?"
"Frag nebenan nach einem Stuhl." "Lukas! Wo waren wir noch gleich, ehe man uns so jäh unterbrach?"
Lukas Meier, der gerade damit beschäftigt war, seinem Nachbarn mit dem Lineal Schmerzen zuzufügen, blickt mich verwirrt an. Die beiden Fahrschülerinnen, die Faller gefolgt waren, kommen mit Stühlen zurück. Sie plappern und kichern miteinander.
"Schnauze!" herrsche ich sie an.
Sie blicken mich empört an. Bevor sie reagieren können, frage ich:
"So, ihr Experten, wie heißen die Frauen in Fabers Leben?"
Die Blicke der meisten Schüler verlieren sich in imaginären Weiten. Trotz ihrer unzweifelhaften körperlichen Anwesenheit versuchen sie so zu tun, als seien sie es nicht. Irgendwann meldet sich Julia Weber. Julia Weber meldet sich immer. Hin und wieder nehme ich sie absichtlich nicht dran, in der leeren Hoffnung, andere könnten sich dadurch animiert fühlen, auch mal etwas beizusteuern. Ich warte dann auch gerne mal, bis die Spannung nicht mehr auszuhalten ist. Es ist ein seltsames und unwürdiges Spiel, das wir da spielen. Auf der einen Seite die Mittel- oder Oberstufenschüler, von denen jeder hofft, irgendjemand würde sich erbarmen und endlich die Scheißantwort geben. Bei den Kleinen ist es eher das Gegenteil. Da melden sich immer alle, um einen von ihren Kaninchen zu erzählen, auch wenn man sie gerade nach dem Präteritum von Backen gefragt hat. Und auf der anderen Seite ich, der sie zappeln lässt. Am Ende gibt es zwei Möglichkeiten. Man verschafft den Schülern einen angenehmen Lernschlaf, das heißt, der Lehrer stellt Fragen und beantwortet sie gleich selbst, oder Julia Weber rettet allen den Tag. Den Schülern, die wieder ein paar Minuten Zeit bis zur nächsten Frage gewonnen haben, und mir, weil ich mir einreden kann, ich hätte meine Unterrichtsziele auf schülerzentrierte Weise erreicht. »Sabet, Hanna«, sagt Julia Weber.
»Lukas, hörst du das? Welches ist die dritte Frau in Fabers Leben?«
Ich suche meine Kreide und kann sie nicht finden, sehe aber im Augenwinkel, wie Lukas Meier gerade noch seinen Nachbarn aus dem Schwitzkasten entlässt, um sich auf die Antwort zu konzentrieren.
Also, sagt er.
Ja, Julia.
Ivy.
Sabet, Hanna, Ivy, was wissen wir über die? In welchem Verhältnis stehen sie jeweils zu Faber?
Ich will die Ergüsse der Schüler bzw. die von Julia Weber an die Tafel schreiben, aber ich habe offenbar meine Kreidebox irgendwo liegen gelassen.
Pascal Faller kommt mit einem Stuhl zur Türe herein.
Faller, dich schickt der Himmel. Lauf doch mal schnell ins Lehrerzimmer und hol mir ein Stück Kreide, sei so gut.
Faller starrt mich an. Ich starre zurück.
Wieso immer ich?
Faller klingt nun einigermaßen verzweifelt.
Fragst du das im Ernst?
Er blickt ins Leere.
Nein, eigentlich nicht.
Na, siehst du.
Er schlappt davon mit seinen Runterhänghosen. Er trägt karierte Shorts. Weinrot. Ich muss die Klasse etwas beschäftigen, bis die Kreide da ist. Ohne Kreide bin ich völlig verloren.
Meier,
rufe ich und sehe, wie Lukas Meier unter dem Tisch hervorkommt, wo sein Nebensitzer offenbar versucht hat, ihm in die Weichteile zu schlagen.
Wie sieht's aus?
Mit was, Herr Milford?
Na, mit den Frauen?
Gut soweit.
Also dann, ich höre.
Ich stell mich absichtlich blöd. Ich weiß natürlich, dass Lukas Meier seit der 6. Klasse keine einzige Lektüre mehr gelesen hat. Alles, was der liest, sind die Cliptitel auf YouPorn und die versteht er vermutlich noch falsch. Es klingelt. Endlich. Ich habe Hunger, muss aufs Klo und brauche Kaffee.